Potenzial, der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende von und mit dem Portal WBWeb.
Heute zum Thema Flipped Classroom. Als Gesprächspartner begrüßen wir Jörn Lowischach. Herr Lowischach ist Professor für Ingenieurmathematik und technische Informatik an der FH Bielefeld. Zuvor war er Professor für Computergrafik, Animation und Simulation an der Hochschule Bremen und stellvertretender Chefredakteur bei der Computerfachzeitschrift CT. Er hat mehrere tausend Videos sowie 5 MOOCs veröffentlicht und bloggt zum Thema Lehren und Lernen, zu KI und zu Energie. Herzlich willkommen, Herr Lowischach.
Hallo.
Schön, dass Sie heute bei diesem Podcast hier dabei sind. Ich starte mal mit der ersten Frage. Mit Blick auf Ihre Website sah ich, dass Sie schon lange, lange in der hochschulischen Lehre tätig sind. Seit wann sind Sie denn Lehrender in Hochschulen?
2000 habe ich angefangen.
Glatt.
Schon lange Jahrzehnte, ja.
Und Sie haben, so wie ich das gesehen habe, viel Erfahrung gesammelt schon bei der Gestaltung von Lehre mit digitalen Medien. Sie haben von Anfang an Ihre Skripte und sowas ins Netz gestellt.
Genau, und dann zusammen oder synchron zum Hochschulwechsel aus Bremen nach Bielefeld angefangen, aufzuzeichnen, Sachen auf YouTube zu stellen. Zwischendurch 5 MOOCs, unglaublich, 5 MOOCs produziert.
Okay.
Was alles so dazwischen kam.
Da kommen wir gleich ins Thema rein. Die Sachen aufzuzeichnen. Wann kam denn die Idee, die Sachen aufzuzeichnen? Also wann haben Sie damit angefangen, die Sachen aufzuzeichnen und ins Netz zu stellen?
Ja, in der Tat zusammen mit dem Hochschulwechsel, weil ich ein paar alte, in Anführungszeichen, Studentinnen und Studenten hatte, die mussten das noch nachholen und konnten nicht zum Termin. Und dann stellte sich die Frage, wie man die jetzt noch versorgen könnte. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, mir ein gebrauchtes Tablet zu kaufen und das dann mitzuschneiden auf einfachste Art.
Das heißt, der ganz pragmatische Wunsch, Studierende zu erreichen, die fernab der eigentlichen neuen Hochschule sind. Sie sind aber dabei geblieben und haben ja dieses Konzept des Flipped Classroom, wie man es nennt, ausgebaut und ich möchte sagen kultiviert. Warum haben Sie das getan?
Am Anfang ist natürlich, naja, man kriegt schon ein bisschen Bauchpinselei. Seinerzeit, vor 11 Jahren, da gab es natürlich alles Mögliche an Lob und Aufmerksamkeit, auch von der Presse und auf YouTube. Da war man noch der Star, wenn man das gemacht hatte. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Insbesondere wegen Corona ist es natürlich schon fast eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Also ist sicherlich schon, würde ich sagen, ein gewisser Effekt vom Publikum, was dann plötzlich da draußen mitmacht. Und dann auf längere Sicht habe ich einfach gemerkt, dass es viel sinnvoller ist, keine frontale Bespaßung zu machen in der Veranstaltung. Das ist einfach Zeitvergeudung, wenn man in der Veranstaltung Sachen erzählt über längere Zeit, über eine Viertelstunde oder 20 Minuten am Stück. Das kriegt keiner mit. Das geht ins linke Ohr rein, das geht aus dem rechten Ohr wieder raus. Man muss mit den Studentinnen und Studenten arbeiten, sonst hilft das nichts. Und das ist dann das Schöne, wenn man es dann ausgelagert hat, was man sonst erzählt hat, frontal, kann man, na, wie soll ich sagen, man fühlt sich frei, man fühlt sich befreit und kann dann machen, was man für sinnvoll hält und was sich so aktuell ergibt, je nachdem, was man da gerade sieht, was schief geht, was nicht schief geht, was an Fragen gibt, aktuelle Entwicklungen. Das ist eine Befreiung.
Das ist interessant. Das heißt, Sie sind sozusagen in dieses Modell des Flipped Classroom eher reingestolpert, um alte Studierende zu erreichen. Dann gab es, wie Sie sagten, die Bauchpinselei. Man war auf einmal ein Star, weil man so ein neues Modell dann probierte. Und dann hat sich das so etabliert, ohne dass Sie sich eigentlich von vornherein, ich sag's mal ganz drüge, mit pädagogischen Leitfragen und sowas beschäftigt haben oder mit didaktischen Konzepten. Sehe ich das richtig?
Genau, ich war vorher in der Tat schon längere Zeit mit E-Learning unterwegs, mit Unterstützungssystemen und den üblichen Kommissionen, in denen man dann so ist. Aber in den Flipped Classroom bin ich tatsächlich reingestolpert, in der Tat. Was hat sich so ergeben?
Retrospektive betrachtet, können Sie eine Geschichte erinnern, die eine richtige Hürde war, eine richtige Stolperfalle?
Eigentlich nicht. Ich habe den Vorteil natürlich, dass ich mit der Technik recht wenig Probleme habe, weil ich mir inzwischen meine Software dafür selbst geschrieben habe. Wenn irgendwas hemmt, dann mache ich es eben selbst. Nein, eigentlich nicht. Das alte Lied ist natürlich immer wieder, guckt sich jemand das vorher an, aber muss gestehen, für mich selbst sage ich mir, da guckt das euch eben nicht vor. Das Wichtige ist für mich, dass ich die Befreiung habe, einfach in der Situation, in der Präsenzveranstaltung reagieren zu können, was auch immer jeweils angesagt ist, machen zu können und den Studentinnen und Studenten zugucken zu können und mit ihnen reden zu können, statt dass ich mich vorne hinstelle und irgendwas vorbete.
Das ist ja schon mal ein didaktisches Prinzip und ich erinnere mich aus Vorträgen von Ihnen oder vielleicht auch Texten, das weiß ich nicht, dass Sie damals auch darauf bestanden, dass man darauf achten sollte, dass Studierende sich die Sachen anschauen, beziehungsweise Sie haben es andersrum formuliert, wenn ich das richtig erinnere. Wiederholt bitte nicht das, was ihr vorher im Flipped Classroom den Leuten zur Verfügung gestellt habt. Tut das nicht. Erinnere ich das richtig?
Ja, genau. Das ist natürlich kontraproduktiv. Dann guckt sich keiner mehr die Videos an, wenn man das vorbetet nochmal. Ich versuche das vielmehr so ein bisschen zu verstecken, dann in die Aufgaben rein, dass man, wenn irgendwelche besonderen Begriffe drankommen, Konzepte drankommen, Rechtslage oder so, dass das dann in den Aufgaben unterschwellig oder nicht so unterschwellig versteckt ist, aber nicht so in der Form erstens, zweitens, drittens, viertens da nochmal ausführlich drankommt, wie es in den Videos gekommen ist.
Ja. Also das wäre eine didaktische Empfehlung, die man durchaus Personen an die Hand geben kann, die sich im Flipped Classroom mal ausprobieren möchten. Ein anderes Thema, was man in der Literatur immer wieder sieht oder was einem begegnet, ist die Motivation. Dass Lernende in solchen Flipped Classroom-Modellen, sich stärker motivieren müssen, dass es da größere Unterstützung bedarf. Nehmen Sie das auch so wahr?
Oh ja. Das ist schon eine traurige Geschichte. Es ist vor allen Dingen auch der altbekannte Matthäus-Effekt. Wer hat den Wert gegeben, wer nicht hat den Wert genommen? Die Leute, die sich gerne in die erste Reihe setzen, die, was ich nennen würde, mit dem angepassten Studierverhalten, die gucken sich das an, die arbeiten vorher. Und dann gibt es die Leute, die typischerweise in der letzten Reihe sitzen, so gerne angesprochen werden wollen und da gar nicht so mitarbeiten. Das ist ein ganz, ganz dickes Problem. Man kann natürlich jetzt versuchen und sagen, ja, dann gibt es Pflicht oder Bonuspunkte. Dann machen wir es nicht Pflicht, sondern wir nudgen die Leute mit Bonuspunkten, kriegt da ein bisschen was auf die Klausur drauf gerechnet, wenn er vorher beweist, dass er es gönnt mit Aufgaben. Ich weiß nicht, ob das an die Hochschule gehört, sowas, so ein System, dass man die Leute da, füttern muss mit Plätzchen sozusagen, damit sie was tun, ist schon ein bisschen eigenwillig. Es gibt auch in der Literatur genau dieses Thema, das ist natürlich ein Kernthema, das wird natürlich in Literatur auch gerne beleuchtet. Und es kommt raus, dass die Pflicht es vielleicht sogar kaputt machen könnte, wenn man die Leute zwingt, sich das anzugucken, sich vorzubereiten, insbesondere damit auch Übungsaufgaben, die man vorher stellt. Das ist aber noch nicht genau durchleuchtet, warum. Man weiß nur, dass es also mit der Pflicht im Zweifelsfall auch nicht hilft. Und natürlich ist klar, es hängt extrem vom Publikum ab. Hatte ich jüngst ein Beispiel, wenn Sie Leute haben aus dem Master Legal Studies. Ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Aber wenn Sie Leute haben im ersten Semester Bachelor Elektrotechnik, dann wird das schon schwieriger. Also schon sehr davon abhängig, mit welchen Personen man da zu tun hat. Insgesamt und dann natürlich innerhalb dieser Gruppe auch noch sehr verschieden. Und es kann im Zweifelsfall dazu führen, dass die Unterschiede noch verstärkt werden. Die einen bereiten sich vor und die anderen lieber nicht.
Sie haben jetzt gut 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. Haben Sie für sich Strategien entwickelt, die Lernenden bei der Stange zu halten?
Ich versuche eben dann in der Veranstaltung das so weit, wie es geht, aufzugreifen, dass man das tatsächlich einbaut. Die Leute, die sich das nicht vorher angucken, die haben wahrscheinlich auch sowieso ein Problem mit diesem Format des Expositorischen, dass man zuerst, zweitens, drittens, viertens und das soll man sich dann in den Kopf hauen. Deshalb versuche ich es dann eben über aufgabenbasiertes Lernen, dass ich an den Aufgaben nochmal zeige, wie das denn gedacht ist und wie es dann wirklich angewendet werden soll. Aber das geht besser, dass man so zwei Arten an Ansätzen fürs Lernen dann berücksichtigen kann. Die einen Leute, die das erstens, zweitens, drittens expositorisch mitnehmen können und die anderen, die es dann im Zusammenhang brauchen. Wie geht denn das jetzt konkret in der Aufgabe dann? Durchgearbeitete Beispiele, dann Präsenz mit Begleitung. Dann kann man auch ein bisschen schlimmere Sachen machen, weil ich bin dann ja daneben und kann das abfangen, wenn dann irgendwas schief geht. Wenn die Leute da alleine sitzen zu Hause und grübeln, die grübeln wahrscheinlich keine 5 Minuten und dann ist ein anderes Programm auf oder dann ist WhatsApp auf und ist vorbei damit.
Ein anderer Aspekt, der mir bei Ihren Arbeiten in Erinnerung blieb, um nochmal das Thema didaktische Gestaltung aufzunehmen, ist, dass gerade Ihre Angebote für mein Gefühl im besten Sinne quick and dirty waren.
Jo.
Jo.
Auch das ist natürlich wieder den Umständen geschuldet. Keine Hilfskräfte. Inzwischen gibt es an der Hochschule ein Videostudio mit Greenscreen und ein paar Leuten, die dann auch mit sehr teuren Kameras durch die Gegend laufen und dann mit dem Schneiden und so weiter beschäftigt sind. Das gab es natürlich vor 12 Jahren nicht. Insofern ist das wieder den Umständen geschuldet. Quick and dirty. Aber ich bleibe ja auch dabei. Ich muss zugeben, inzwischen schneide ich viel mehr. Dafür habe ich dann auch meine Schnittsoftware geschrieben. Ich schneide inzwischen sehr viel mehr. Die Videos werden durch Schneiden schon 20% oder so kürzer, wenn man alle Äs und Ös und längere Pausen und Wiederholungen und Versprecher rausschneidet, wird das schon deutlich glatter. Der Aufwand, aber das Look and Feel ist immer noch sehr quick and dirty.
Ja. Also es ist nicht mal dirty, also es ist halt authentisch, würde ich eher sagen. Und ich hatte das in Erinnerung, dass Sie das sagten, weil ich las vor einiger Zeit, schon lange her, mal davon, dass es Empfehlungen gab, Videos nicht so hochglanz zu produzieren für Lerneffekte, weil man dann so einen Kinoeffekt erzeugt. Das heißt, wenn das ein Dolby Surround und perfekt produziert ist, dann lehnen sich Lernende zurück und lassen sich berieseln. Währenddessen, wenn man viel im besten Sinne hands-on arbeitet, man die Lernenden kognitiv besser greifen kann. Und das, dachte ich, ist tatsächlich auch vielleicht etwas, mit dem man in solchen Situationen gewinnen kann. Also ein Tablet, ein Handy hingestellt, Medien, die man sowieso zur Hand hat, eine Veranstaltung aufzeichnen, eine Tonspur oder sowas und dann praktisch zur Verfügung stellt. Und man braucht keine teuren multimedialen Produktionen.
Genau. Und sicherlich auch das Mitdenken, Mitfühlen, das Hineinversetzen. Also wenn das mit den Mitteln passiert, die man als Studentin auch sowieso hätte, denke ich, ist das Hineinversetzen viel leichter, als wenn da die perfekte Show im Studio abgezogen wird.
Ja. Egal ob jetzt Hochschule oder Erwachsenenweiterbildung, wenn Sie Lehrenden, die sich mit Flipped Classroom noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben, jetzt als ein erfahrener Dozent Tipps geben könnten. Was würden Sie diesen Leuten sagen? Wie sollten die an sowas rangehen, damit das nach Möglichkeit gelingen würde?
Ich würde gar nicht jetzt irgendwie so auf die Videos und Konsorten fokussieren. Ich würde mich auf die Präsenzveranstaltung fokussieren. Wie kriegt man die langwierigen und langweiligen, wie kriegt man die aus der Präsenzveranstaltung weg, um mit den Leuten zusammenzuarbeiten? Und vielleicht geht es sogar ganz ohne, dass das dann eigentlich optional ist. Das ist vielleicht, dass man die Videos und so weiter für sich selber macht, dass man das gute Gefühl hat. Man hat ja gelehrt, das steht da draußen irgendwo in Form von Videos. Man hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Und vielleicht geht es auch ganz ohne, dass man das interaktiv alles viel besser rüberbringen kann, indem man es einbaut in das, was man mit den Damen und Herren da veranstaltet in der Präsenz.
Ja.
Also den Fokus unbedingt auf die Präsenzveranstaltung. Der Rest wird sich ergeben.
Herr Lobischach, mit Blick auf die Uhr.
Ja.
Sie sind vollkommen frei, privat, dienstlich, zur Lehre, zu was auch immer. Sie treffen jetzt eine Fee auf dem Weg nach Hause zum Einkauf und die sagen, guter Mann, einen Wunsch frei.
Ja, dann würde ich mir wünschen, dass wir Studiengänge war komplett anders gestalten können. Ja. Ich mit komischen Modulen, die nicht zusammenpassen. Ich habe so eine Idee, wie wäre meine Traumhochschule? Meine Traumhochschule wäre, dass alle Lehrenden alles unterrichten, rotierend. Jeder macht alles rotierend, damit auch alle nachher alles können von den Lehrenden, wohlgemerkt. Ja. Sowas zum Beispiel. Und dass wir die Fachgrenzen aufreißen, dass es nicht ein Modul Mathematik gibt und ein Modul Elektrotechnik und ein Modul Physik, die alle nichts miteinander zu tun haben, sondern es gibt nur sowas wie, keine Ahnung, ein Semester lang Windenergie. Wie funktioniert das in der Physik? Wie verkaufen wir den Krempel? Wie funktioniert der Markt? Warum werden in Bayern keine Windturbinen gebaut und so weiter? Ein Semester lang nur Windenergie, ein Semester lang nur Photovoltaik und so weiter. Das wäre ein Traum für mich.
Dann hoffe ich, dass die gute Fee zu Ihnen kommt.
Ja, ich habe da ein wenig Hoffnung.
Dann bin ich gespannt in 10 Jahren, was an der FH Bielefeld passiert. Ist. Hallo. Ja. Ich danke
gerne
für dieses abwechslungsreiche Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Gleichfalls.
Danke.
Dann, tschüss.
Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Shownotes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von BabyWeb.